In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Ja, herzlich willkommen beim einen Wiederholungstäter. Oliver war schon sehr oft auf der Bühne bei uns. Dieses Mal hat er sogar ein Briefing bekommen. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Europa sprechen und die Frage, wie wir eigentlich dastehen im internationalen Vergleich. Wir jammern ja immer gerne, wir schimpfen gerne. Wir sagen immer bei uns alles ganz schlecht. Deshalb mal die kurze Stimmungsfrage. Wie geht's Europa denn eigentlich, wenn wir mal auf die wirtschaftliche Situation schauen, Oliver?
Ja, wie geht's uns? Ich glaube, wir haben im Moment einfach sehr, sehr große Herausforderungen zu meistern und die einfach irgendwo gleichzeitig. Und wir stehen in einer sehr, sehr tiefgreifenden Transformation. Wir haben die grüne Transformation, wir haben die Energiewende zu meistern, wir haben die digitale Transformation, wir haben die neuen geopolitischen Herausforderungen und ich könnte wahrscheinlich noch mehr aufzählen. Und deswegen befinden wir uns gerade in einem sehr, sehr tiefgreifenden Wandel und müssen da gerade so unsere neue Rolle irgendwo finden. Und das ist gerade das Problem. Und wir haben natürlich unsere Stärken, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass sich Kräfte einfach auch verschieben. Durch die starken Innovationen in China, durch neue Rohstoffabhängigkeiten und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, gemischt.
Wir sind hier in München. München ist ja für die meisten bekannt, auch was hier wirtschaftlich so passiert. Wir haben hier den Wirtschaftsreferenten der Stadt Ingolstadt bei uns sitzen. Bei diesem ganzen Thema Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, globaler Wettbewerb, wie kann sich denn eine Stadt wie Ingolstadt, zugegebenermaßen mal fernab von Audi, global positionieren an dem Punkt?
Ja, ich glaube, wir müssen Städte als Plattform für Innovation begreifen. Und das liegt daran, dass letztendlich jede Innovation, über die wir nachdenken, letztlich in irgendeiner Form die Bürger bei ihren elementaren Bedürfnissen betrifft. Also reden wir über Gesundheitssystem, über Mobilität, ganz verschiedene Dinge und alles. Energie ist ein wichtiges Thema, Gebäude ist ein Thema und vieles von dem wird auf kommunaler Ebene letztendlich organisiert oder die Kommunen oder die Gebietskörperschaften sind die Plattform, wo die Bürger das ganz unmittelbar erleben. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine ganz große Chance an der Stelle, die Bürger mitzunehmen. Denn wir sagen ja, Innovation, also aus marktwirtschaftlicher Sicht, ist ein neues Produkt, was im Markt angekommen ist. Und genauso müssen ja auch Innovationen im technischen, im gesellschaftlichen Bereich beim Bürger, bei der Bürgerin in der Stadt ankommen. Und deswegen hat man, glaube ich, eine große Chance, wenn wir Städte tatsächlich als Plattform für Wandel begreifen und das auch organisieren. In Ingolstadt machen wir das zum Beispiel, indem wir als städtische Politik haben, unsere Stadt als Testfeld oder als Reallabor zur Verfügung zu stellen, ganz besonders im Bereich Mobilität. Also wir haben eine erste Meile, nennen wir das, weil letzte Meile hört sich so negativ an. Die erste Meile verbindet die Autobahnabfahrt A9 mit unserem neuen Innovationscampus. Das haben wir jetzt hergerichtet für automatisiertes Fahren, für vernetztes Fahren. Wir haben Kreuzungen ausgestattet mit Sensorik und versuchen da künstliche Intelligenz einzusetzen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Wir bauen gerade unser Ökosystem in Richtung Manching aus für Air Mobility, indem wir das auch als Testfeld mit zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir eben sagen, die Stadt, nee, die kann selber was tun, um diese Innovationen auch zu befördern.
Christian, wir haben hier bei 48 Forward 2015 angefangen, viel über Digitalisierung zu sprechen. Damals war das Thema noch nicht so ein ganz alter Hut im Sinne von, da gab es ganz große Baustellen und gerade in Deutschland haben sich sehr viele Unternehmen sehr schwer getan, da aktiv zu werden. Wie ist denn momentan die Situation? Jammern wir noch zurecht über Deutschland und deutsche Unternehmen, dass alles zu langsam geht oder ist es besser geworden?
Ja, ich sag mal Innovation, ich glaube schon, dass das einiges besser geworden ist. Was in Deutschland immer so ein bisschen mitschwingt, ist so das Gefühl, es hat ja in der Vergangenheit funktioniert, also warum Änderung? Und ich denke, ein wichtiger Punkt zu diesem Aspekt ist eine gute Kommunikation. Also ich denke, viele sind einfach mit den Innovationen auch überfordert, vielleicht auch teilweise verängstigt. Also ich hatte jetzt zufälligerweise heute Morgen eine Statistik gesehen, wo dann gezeigt wurde, welche Jobs durch KI potenziell wegfallen. Und ich denke, da ist natürlich dann sofort die Sorge da, bin ich auch betroffen und sowas. Also ich denke, Kommunikation ist ein entscheidender Punkt, um Innovationen voranzutreiben, was sicherlich an anderen Ländern teilweise besser rüberkommt, aber auch vielleicht wieder eine Frage der Kommunikation ist das Gefühl, dass es in Deutschland nicht ganz einfach ist, auch im Rahmen der Regulierung, der Gesamtinfrastruktur Innovationen voranzutreiben. Und dann teilweise auch eben verbunden mit so Rahmenbedingungen wie relativ hohen Energiekosten, die es dann auch nicht einfacher machen, alles innovativ voranzutreiben. Also es ist gefühlt besser geworden, es könnte aber noch besser werden, was Innovationen angeht. Und man könnte noch mehr machen, um das voranzutreiben.
Jetzt haben wir hier zwei Professoren sitzen. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen dem akademischen Feld auf der einen Seite, den Universitäten und was dort alles passiert und der Industrie, der Wirtschaft auf der anderen Seite und wie gut funktioniert das gerade in München oder eben auch in Ingolstadt?
Es ist schon ganz spannend, weil du beschreibst es schon so ein bisschen als zwei Welten. Da ist die Wissenschaft und da ist die Wirtschaft und dazwischen müssen wir irgendwo den Transfer hinkriegen. Und genau das ist, glaube ich, das große Problem. Wenn wir das sozusagen als zwei Welten leben, dann müssen wir eben den Transfer hinkriegen und dann müssen wir Transferbüros schaffen, dann müssen wir ganz gezielt Förderprogramme auflegen, wo die Kooperation erwartet wird, sonst gibt es kein Geld. Wir müssen das viel mehr als ein System wahrnehmen und ein System leben. Und das bedeutet, dass das durchlässiger werden muss, dass wir auch Karrieren sehen, wo ich eben Teile meiner Karriere verbracht habe in der Wirtschaft, Teile in Akademia und dann wächst das eben auch mehr zusammen. Und dann bekomme ich auch mehr ein Verständnis füreinander. Im Moment haben wir tatsächlich das Problem, dass das manchmal ein bisschen auseinandergeht. Die Unternehmen machen, und das hat viel auch mit den Rahmenbedingungen zu tun, immer mehr sehr, sehr angewandte Forschung, nur weniger Grundlagenforschung, weil sich das eben zu langsam auszahlt und zu risikobehaftet ist. Die Wissenschaftler haben natürlich ein größeres Interesse an Publikationen und an der Grundlagenforschung. Und da kommen wir natürlich nicht mehr zusammen. Wir müssen das, glaube ich, hinkriegen, dass das zusammenwächst, dass es integriert. Und ich habe auch den Eindruck, zum Beispiel am Standort München funktioniert das. Wenn ich zum Teil in ein Lab von der TU reingehe, dann weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich gerade bei BMW bin oder von der TU bin. Aber in vielen anderen Standorten funktioniert das nicht.
Darf ich es ergänzen? Ja, ich glaube auch, wir müssen das Ganze mehr als ein Transfernetzwerk in so einem Innovationsökosystem begreifen, vielleicht auch in einem regionalen Ökosystem, als dass wir das immer so linear denken. Ich glaube, dieser Druck, der ja jetzt für viele Hochschulen aus dieser Frage kommt, also muss ich mehr machen und das bei der Industrie abliefern, der führt, glaube ich, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir müssen schauen, dass wir in einem Netzwerk den Transfer organisieren. Wir haben natürlich professionelle Organisationen, die sich darauf spezialisieren. Wir haben die Fraunhofer Gesellschaft, wir haben Fachhochschulen oder Hochschulen, wie wir sie in Ingolstadt sehr stark haben, die sich sozusagen auf angewandte Forschung ausrichten. Aber diese Linearität des Transfers, das ist einfach aus meiner Sicht der komplett falsche Gedanke in der Innovation. Man sieht es immer an den Startups. Wir glauben alle, dass die meisten Startups aus Hochschulen kommen und wir pushen das. Aber das stimmt ja gar nicht. In Wirklichkeit kommen ja ganz viele Ideen auch für Startups aus etablierten Firmen oder von Mitarbeitenden aus etablierten Firmen. Und insofern muss man das immer in alle Richtungen und als Netzwerk anschauen.
Jetzt habe ich gerade schon, Christian, über Digitalisierung gesprochen und wie wir da so dastehen. Digitalisierung war eine riesengroße Challenge für Unternehmen, ist sicherlich noch lange auch nicht abgeschlossen. Dann hatten wir die Pandemie, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben generell wirtschaftliche Herausforderungen durch die aktuelle Situation. Und dann kommt noch ein Thema dazu, das für Unternehmen langsam aber sicher auch immer ernster wird, nämlich das Thema Sustainability. Siehst du da, auch wenn du in deine eigene Expertise Vergangenheit zurückschaust, ist das ein Thema, das für Unternehmen ähnlich schwierig und langjährig wird wie das Thema Digitalisierung? Und das, obwohl sie in den anderen Themen noch drinstecken, das überhaupt hinzubekommen?
Ich denke, Sustainability, Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiges Thema. Und was wir sehen, ist, dass es in verschiedenen Branchen unterschiedlich Wichtigkeit aktuell umgesetzt wird. Es ist sicherlich nicht für alle einfach, weil natürlich jedes neue Thema auch erstmal Investitionen bedeutet wieder. Also es muss einfach Geld da sein, was dann möglicherweise woanders fehlt. Und ich denke, auch nicht in allen Bereichen sind auch die Kunden oder die Konsumenten der Dienstleistung, die ein Unternehmen in den Markt bringt, gleich bereit, diese Investitionen durch höhere Preise zu akzeptieren, weil das ist ja dann im Prinzip die logische Konsequenz, wenn ich was tun muss, dann kostet das Geld, das lege ich um auf meine Kunden. Also insofern, ich denke, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Ich denke, es ist ein Thema, was wir jetzt angehen müssen, was eigentlich schon fast ein Tick zu spät ist, um das jetzt anzugehen. Ich glaube aber auch, dass es muss irgendwo ein Weg gefunden werden, das wirklich auch nachhaltig umzusetzen. Also dass dieses jetzt nicht nur ein Modethema ist, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern dass die Überzeugung sich durchsetzt, dass man das entsprechend auch in die Unternehmenskulturen verinnerlicht und dann im Prinzip auch zum dauerhaften Prozess macht oder zu einem Wert innerhalb des Unternehmens, den man halt regelmäßig hochhält. Also ich denke, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber wir sehen es also sehr, sehr unterschiedlich in sehr unterschiedlichen Branchen, wie das gerade umgesetzt wird.
Oliver, schöpfen wir dann eigentlich die wirtschaftlichen Vorteile, die uns dieses gesamte europäische Konstrukt gibt, überhaupt aus? Also gerade hier, wenn wir hier nach Deutschland schauen, wir sind ja irgendwie gerade im Export nach wie vor sehr, sehr stark. Könnten wir da noch mehr machen, um von Europa wirklich zu profitieren wirtschaftlich?
Ich finde das immer in Bayern ganz witzig zum Thema Export sehr, sehr stark. Wir sind seit einigen Jahren, haben wir ein Exportdefizit in Bayern, was den Güterexport angeht, bei den Dienstleistungen schon immer. Eine Sache dürfen wir sollten wir nicht vergessen. Wir spielen manchmal sehr, sehr stark sozusagen die Bedeutung von China hervor. Das ist natürlich ein bedeutender Handelspartner für uns geworden, aber den meisten Handel betreiben wir nach wie vor, was sowohl Importe von Vorleistungsgütern und so weiter angeht, als auch Exporte angeht, natürlich innerhalb Europas. Also Europas sind nach wie vor unsere wichtigen, in Europa finden wir unsere wichtigsten Handelspartner. Mit den Visegrad-Staaten handeln wir mehr als mit China zum Beispiel. Und das sollten wir nicht vergessen. Und gerade in einem Jahr, wo die Europawahl auch ansteht, wie wichtig letztendlich der Binnenmarkt und auch die Vollendung des Binnenmarktes für uns ist. Wir haben natürlich Potenziale, Dinge eben auf europäischer Ebene zu machen, wo das auch, glaube ich, Sinn macht, immer dann, wenn wir an die Innovationspolitik denken, wenn wir es mit Problemen zu tun haben, die für ganz Europa eine große Herausforderung sind, wenn wir es mit der grünen Transformation zu tun haben, wenn wir es mit der Energiewende zu tun haben, dann sind das große Themen, mit denen wir es da zu tun bekommen, wo wir natürlich eine gemeinsame Strategie fahren sollten. Und es sollten die besten Köpfe in Europa machen und nicht die Gelder nach Proporzen vergeben werden. Weil die Franzosen was bekommen, brauchen wir auch was, wo es vielleicht überhaupt gar nicht so Sinn macht, weil die Stärken in Frankreich liegen. Wir sollten ganz klar bei diesen Dingen, wo wir ein gemeinsames Interesse haben, die Vorteile Europas und da eben auch die Spezialisierungsvorteile innerhalb Europas ausnutzen und weniger auf diese Proporze setzen, wie wir es bislang machen.
Georg, ich habe vorhin Audi angesprochen, Oliver hat gerade China angesprochen. Wie sehr zittert man denn als Wirtschaftsreferent von Ingolstadt, wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht die Situation in China gerade durch den Taiwan-Konflikt vielleicht mal eskaliert, wir dann in auch wirtschaftliche Sanktionen gehen müssten, das natürlich die Automobilbranche stark betreffen würde? Ist das ein Thema, wo man viel drüber nachdenkt? Gibt es schlaflose Nächte?
Also ich glaube, zum Jobprofil eines Wirtschaftsreferenten gehört, dass er nicht zittert, keine schlaflosen Nächte hat. Ich glaube, das ist einfach ein starker Wettbewerb. Audi selber glaubt, dass sie da ganz gut aufgestellt sind. Ich war im letzten November in Changchun im Norden von China. Das ist ja die Automobilstadt zusammen mit VW und Audi und Joint Ventures, passiert da eine ganze Menge. Und da baut Audi gerade erstmals nicht nur in einem reinen Joint Venture, sondern mit einer Mehrheit von Audi ein neues Werk für batterieelektrische Fahrzeuge. Da werden, ist wahrscheinlich Zufall, genau dieselben Autos produziert werden, wie wir sie im Stammwerk in Ingolstadt produzieren. Also der Q6 wird da produziert werden und der A6. Und ist natürlich schon wahnsinnig atemberaubend, wie man sieht, wie die da vorgehen und mit welcher Power und mit welchem Tempo man da sowas umsetzen kann. Also eine Baugenehmigung innerhalb von 6 Wochen, wo wir sozusagen hier Jahre warten. Und also das ist einfach super. Gleichzeitig zeigt das aber auch, weil man da jetzt die ganze Kompetenz von der VW-Gruppe zusammenzieht, dass da jetzt einfach wirklich eins der modernsten Werke weltweit entsteht, wo man einfach hinfahren kann und wo man sich die Sachen anschauen kann. Wir haben auch das VW-Werk dort besichtigt. Das war hochinnovativ aufgestellt. Und insofern ist es für mich eher die Frage, wie kommen wir da eigentlich in Zukunft noch besser zusammen? Was ich jetzt sage, es ist nicht die Meinung der Stadt Ingolstadt, aber ich persönlich glaube, dass wir viel zu viel über Systemrivalität reden, dass wir da Barrieren aufbauen. Der Wolfgang Schäuble hat früher immer gesagt, also ein gebildeter Mensch muss einmal im Jahr in USA gewesen sein. Ich würde sagen, ein gebildeter Mensch muss ab sofort mindestens zweimal im Jahr in China gewesen sein, weil da einfach so wahnsinnig viel passiert und wir müssen irgendwie einen Weg finden. Also eigentlich muss jeder, der in Verantwortung steht, sich intensivst mit China auseinandersetzen und das erleben, damit wir auch überhaupt die Fähigkeit bekommen, da weiter sozusagen im Wettbewerb mithalten zu können. Also dieses Abschotten oder dieses Gerede darüber halte ich persönlich für extrem schädlich. Also ich kann gut damit schlafen, aber ich glaube auch, wir müssen uns sehr viel mehr noch öffnen. Wir müssen Partnerschaften suchen, denn ich glaube, man ist kein Orakel, wenn man sagt, dass in den nächsten 10 Jahren China eine ganz bedeutende Rolle da einfach haben wird.
Oliver, vielleicht die Frage einmal erweitert an dich. Was würde es denn aus deiner Sicht für die deutsche Wirtschaft bedeuten, wenn wir starke wirtschaftliche Sanktionen gegen China implementieren müssten?
Naja, die Sache ist die, dass natürlich China für uns ein wichtiger Absatzmarkt ist. Und da kommt natürlich genau die Automobilbranche ins Spiel, die da natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die deutschen Autobauer bauen schon seit 2018 mehr Autos in China, als sie in Deutschland bauen. Und dann sieht man, wie wichtig dieser Markt ist. BASF ist der größte europäische Direktinvestor in China. Da sieht man sozusagen, wie wichtig der Marktzugang für uns letztendlich auch ist. Deswegen haben wir letztendlich kein großes Interesse, jetzt die Chinesen bei uns abzuschotten, in der Sorge, letztendlich dann Reaktionen zu bekommen, die uns letztendlich nur schaden. Es gibt ja im Moment dieses Antisubventionsverbot, Verfahren in der EU gegen chinesische Importe von Elektroautos, wo es genau um diese Debatten geht, weil diese Autos eben hochgradig subventioniert sind im Bau, ob wir eben hier entsprechend Strafzölle verhängen sollten und so weiter. Das macht keinen Sinn. Das führt nur zu einer Spirale, die sich nach oben dreht. Was wir machen sollten, wir sollten das jetzt ausnutzen, um in Verhandlungen mit China zu kommen, dass die Chinesen die Subventionen für ihre heimischen Elektroautoproduktion runterfahren, denn die sind ja mit an der Technologiegrenze. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum die noch subventionieren. Wir sollten den Zugang zu kritischen Rohstoffen sicherstellen, die für uns sehr, sehr wichtig sind, gerade für die Batterien zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir eigentlich im Moment in einer relativ guten Verhandlungsposition sind, weil den Chinesen ist momentan absolut nicht an irgendeinem Handelskrieg gelegen. Sie haben schon genügend Scherereien letztendlich mit den USA.
Und darf ich das nochmal ergänzen zu dem, was ich eben gesagt habe? Und das ist genau der Grund, weswegen ich sage, wir sollten eben nicht über Systemrivalen reden die ganze Zeit, sondern wir sollten möglichst in enge Partnerschaft kommen, weil dann wird unsere Verhandlungsposition besser.
Christian, jetzt habe ich es geschafft, über europäische Innovationskraft zu sprechen, fast eine halbe Stunde, ohne das Wort KI in den Mund zu nehmen. Jetzt mache ich es trotzdem. Was hat denn in dieser ganzen Diskussion dieses Thema KI für einen Effekt auf die europäische Wirtschaft und wie stehen wir denn da eigentlich global da? Also ist das die nächste digitale Technologie, die wir verschlafen oder ist es eine, die wir aktiv mitgestalten?
Also ich würde mich jetzt nicht als Experten für die globale Einschätzung der KI betrachten, aber was ich bei uns sehe, ist, dass im Bereich KI im Prinzip sehr viele Unternehmen da jetzt draufspringen, irgendwo Labs aufbauen oder Initiativen aufbauen, um das entsprechend umzusetzen, dass im Moment an sehr vielen Stellen auch innerhalb von Europa entsprechende Use Cases definiert werden, wo man sagt, was mache ich denn eigentlich mit KI, welche Möglichkeiten bietet mir das? Mein Eindruck ist im Moment nicht, dass wir es verschlafen. Also ich denke, da passiert in Europa viel. Ich sehe aber auch, dass natürlich jetzt gerade in den USA natürlich da viel mehr Geld in die Hand genommen wird, was eben die Umsetzung solcher Technologien angeht. Ich denke, es wäre charmant, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr dahin kommen. Das passt ja auch zu dem, was die beiden Kollegen gesagt haben, dass wir vielleicht gewisse Grenzen mal überwinden und vielleicht auch sowas als europäische Initiative sehen und gar nicht mehr so sehr extrem als nur rein deutsches Problem oder deutsche Fragestellung, dass wir entsprechend auch dann die Geldmittel zur Verfügung stellen können, das richtige Personal zusammenziehen können, um da entsprechend gegen anzukommen. Weil man, ich denke, man muss mal einfach die Statistik sehen. Wir sind in Deutschland, weiß ich nicht, 84 Millionen Menschen ungefähr, in den USA über 330 Millionen, in China über 1 Milliarde. Rein das Zahlenverhältnis spricht ja dafür, dass wir versuchen, da einfach mit mehr Power zu bündeln und die Themen anzugehen. Also ich glaube, im Moment ist da noch vieles offen, weil auch die, wie gesagt, die Use Cases noch nicht alle definiert sind und noch nicht in allen Fällen klar ist, wo die Reise hingeht. Insofern, ich sehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber, dass man dann noch sehr viel entwickeln kann. Aber wir müssen halt dranbleiben. Also es ist jetzt halt wichtig, da schnell was in die richtige Richtung zu schieben und dann auch die entsprechenden Mittel und die entsprechenden Ressourcen zusammenzuziehen. Ja, das Risiko ist definitiv da.
Was würdest du denn sagen, was ist denn momentan die größte digitale Herausforderung bei so einem klassischen Kunden von euch?
Boah, das ist sehr schwierig, weil ich sag mal, manchmal ist es die Digitalisierung an und für sich, also um einfach die Widerstände von bestehenden Prozessen abzuweichen, die häufig noch teilweise einfach E-Mail-basiert, papierbasiert einfach sind. Also auch heute noch gibt es da viel zu tun, wo einfach jetzt noch die modernen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind. Teilweise ist es dann auch eben die Integration. Also ich meine, was häufig immer noch der Fall ist, ist, dass viele unserer Kunden mit sehr vielen Systemen, sehr heterogenen Systemen zusammenarbeiten, die noch nicht hoch integriert sind. Und ich denke, ein Ding, das sicherlich die Währung der Zukunft eigentlich ja schon fast nicht mehr, eigentlich schon fast die Währung der Gegenwart ist, sind die Daten. Also, dass man einfach mal diese Daten zusammenbringt und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Da kann natürlich KI helfen, aber da kann auch einfach die Tatsache helfen, dass wir natürlich viel leistungsfähigere Computer mittlerweile haben und die größere Datenmengen viel schneller verarbeiten können, um daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Also ich denke, das ist im Moment das, was viele Unternehmen machen und machen müssen. Gerade wenn man so auch anguckt, dass ja eine gewisse Konsolidierung im Markt stattgefunden hat. Also Unternehmen kaufen Unternehmen, die Systeme sind immer noch nicht integriert. Da sind sehr viele Synergien noch zu heben an der Stelle, denke ich. Also das wäre, denke ich, eine der großen Herausforderungen, die man im Moment stemmen kann oder stemmen muss.
Oliver, ich glaube, vor Jahrzehnten haben schon die ersten Leute nach einer Bildungsrevolution geschrien. So richtig viel passiert ist aber irgendwie nicht. Das heißt, wir schimpfen immer noch gerne auf unser Schulsystem. Digitalisierung ist da auch immer noch eine große Challenge. Lehrpläne sind meistens in die Jahre gekommen. Warum fangen wir da eigentlich nicht an, wirklich mal diese Revolution auch irgendwie in Angriff zu nehmen und zu schauen, wie können wir das wirklich besser hinbekommen, um eben auch einen qualifizierten Nachwuchs zu bekommen, der nicht nur Dinge auswendig lernen kann und wiedergeben kann, sondern auch wirklich in der Lage ist, mal um die Ecke zu denken, innovativ zu denken und Dinge miteinander zu verbinden.
Ich habe unsere größte Herausforderung vorhin vergessen, das ist nämlich der demografische Wandel. Unsere Gesellschaft, und das gilt ja für die meisten europäischen Länder, altert ja ganz, ganz unglaublich. Und das Einzige, wie wir da irgendwie aus sozusagen rein der Quantität kommen wir ja nicht raus aus diesem Problem. Auch von der Zuwanderung her werden wir das nicht ansatzweise schaffen. Das heißt, wir müssen in das Humankapital der Menschen investieren. Wir müssen in unsere klugen Köpfe investieren. Und da sind zwei Sachen natürlich. Das eine ist, weil die Menschen altern und länger im Erwerbsleben bleiben, müssen wir natürlich unglaublich die Weiterbildung im Auge behalten. Und ich glaube, da haben wir auch sehr, sehr viel Stellschrauben. Ich bin sehr viel pessimistischer, wenn wir tatsächlich das Schulsystem wir uns ansehen, weil wir da eigentlich, genau wie du schon angedeutet hast, bewiesen haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir da uns unglaublich schwer tun mit Reformen. Und das große Problem ist, dass wir da ganz, ganz, ganz viele Ressourcen letztendlich brach liegen lassen. Das sieht man alleine schon daran, dass Deutschland unter den OECD-Ländern das Land ist, wo der sozioökonomische Hintergrund der Familien am meisten Einfluss hat auf den Bildungserfolg von den Kindern. Und das ist schlimm. Und das ist nicht nur sozusagen aus Gerechtigkeitsaspekten, aus Gleichheitsaspekten, Startchancen-Gerechtigkeitsaspekten ganz wichtig, sondern wir lassen unglaublich viele Humanressourcen auf der Straße liegen. Und das ist problematisch. Und das andere Problem in Deutschland, was wir haben mit unserer dualen Berufsausbildung, die wir immer sehr loben, als Exportschlager ja sogar, und da ist auch sehr, sehr viel Positives dran, weil es sozusagen den Zugang zum Arbeitsmarkt nach der Schule sehr stark erleichtert, haben wir aber eben auch das Problem, dass dieses System sich an veränderte Bedingungen sehr, sehr langsam anpasst. Mein Kollege von mir hat sich mal alle aktuellen Ausbildungspläne angesehen von den über 400 Programmen, die es denn so momentan in Deutschland gibt. Im Durchschnitt werden von den 3 Jahren, die ich für eine Ausbildung in so einem Curriculum drinstehen habe und beschrieben habe, 2 Monate für digitale Kompetenzen verwendet. Und wenn ich dann gleichzeitig lese, dass es manches Mal dauert 7, 8, 9 Jahre, um einen Ausbildungsplan abzuändern, dann frage ich mich, das kann nicht gut gehen. Und das ist sozusagen, glaube ich, auch ein großes Problem, dass wir da einfach flexibler werden müssen und eben genau auch die neuen Technologien nutzen müssen. Wir wissen über Online-Stellenanzeigen sehr, sehr genau, können wir die analysieren. Was sind die Fähigkeiten und Kompetenzen, die gefragt werden? Warum lassen wir sowas nicht einfließen, um eben auch gerade Technik zu nutzen, KI zu nutzen, um schneller reagieren zu können auf die Bedarfe, die in der Wirtschaft tatsächlich da sind?
Was würdest du denn sagen, Christian? Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Also gerade auch im digitalen Bereich. Wir reden ja immer viel über Fachkräftemangel. Ist das an der Stelle auch ein Thema, wo uns der Schuh drückt am Ende des Tages?
Definitiv. Also wir sind ja im Prinzip mit sehr vielen anderen ähnlichen Unternehmen im Wettbewerb um im Prinzip die knappe Ressource Fachkraft. Es ist sicherlich auch ein bisschen so hinzukommen, dass gerade wenn man sich irgendwo dahin begibt, wie wir bei uns zum Beispiel jetzt im konkreten Fall in Walldorf, aber München ist das sicherlich nicht anders, dass man natürlich sehr viele gleichartige Unternehmen in direkte Umgebung hat. Das heißt, der Wettbewerb um die Besten ist da sehr anstrengend, sehr aufwendig. Hinzu kommt natürlich, dass auch, wie eben gesagt wurde, dass es charmant wäre, vielleicht dann auch mal ein bisschen zu gucken, was braucht denn die Industrie, was brauchen denn die Unternehmen an Fachkräften, wo könnte man vielleicht ein bisschen steuern. Und ich denke auch, dass dieser digitale Anteil der Ausbildung höher sein könnte, weil im Prinzip jeder ja heutzutage in irgendeiner Form mehr oder weniger permanent mit irgendwelchen digitalen Geräten konfrontiert ist und sich damit auseinandersetzen muss, auch in Bereichen, in denen das früher nicht so der Fall war. Und ich denke, dass das, also es ist definitiv schwierig, noch in ausreichender Zahl entsprechende Fachkräfte zu finden, gerade auch im jungen Bereich. Und eine gewisse Tendenz, die ich auch sehe, ich weiß nicht, ob das in München ähnlich ist, gerade die Jüngeren tendieren im Moment sehr stark dazu, auch in Unternehmen zu gehen, die eben im Markt etabliert sind, sehr groß sind. Und gerade für so mittlere bis kleinere Unternehmen, wie wir das eben sind, ist es gar nicht so einfach, eben da im Wettbewerb erfolgreich zu sein.
Was ich wahrnehme von Ingolstadt ist, dass ihr inzwischen relativ viele Veranstaltungen auch wirklich aktiv fördert, um auch in den Austausch reinzugehen, wie jetzt die WeCoin zum Beispiel. Flyer liegen draußen aus. Wer hingehen möchte, ist noch, ja, steht kurz bevor. Wie siehst du denn diesen Faktor? Wie wichtig sind genau solche Formate, um nicht nur die lokale Wirtschaft zusammenzubringen, sondern auch überregional die Leute zum Austausch zusammenzubringen, dorthin zu locken, ihnen auch vielleicht mal den Standort überhaupt zeigen zu können?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Formate hat, genau wie hier, um sich halt mit den, ja, um sich die Zeit zu nehmen, sich mit wesentlichen Fragen einmal auseinanderzusetzen. Und wir haben deswegen vor 2 Jahren ein Format ins Leben gerufen, was wir so als städtischen Wissenschaftskongress oder als City-Kongress verstehen, wo wir die Subline haben, Innovationen für die Stadt von morgen, und wo es eigentlich darum geht, im Gespräch mit Experten, mit Wirtschaft und Wissenschaft rauszufinden, welche Technologien und Innovationen gibt es eigentlich, die die Lebensbereiche des Menschen unmittelbar beeinflussen. Da haben wir vor 2 Jahren das Thema künstliche Intelligenz gehabt. Das war ganz spannend, weil das war im Ende Juni, Anfang Juli 2022. Und da hatten wir lauter interessante Speaker, die über ChatGPT und sonst wie was noch gar keiner kannte, gesprochen hatten. Im November ging es dann los. Und heuer haben wir das Thema Green City, also grüne Stadt. Und da reden wir über Green Production, zum Beispiel mit dem Produktionsvorstand von Audi, weil das Stammwerk jetzt bilanziell zumindest grün produziert in 2024. Wir reden über grüne Gebäude, Green Building. Wir reden über Green Mobility. Und auch über Green Mind, also eigentlich die Frage, was muss ich eigentlich am Mindset in der Transformation ändern, damit man so ein Thema unterstützen kann. Und da haben wir zum Beispiel den Oberbürgermeister von Wuppertal gewonnen, Herrn Schneidewind. Ein super Typ, der war früher Wissenschaftler, ist Wirtschaftswissenschaftler, war früher am Wuppertaler Institut, Nachfolger von Ernst Ulrich von Weizsäcker und hat wirklich Nachhaltigkeit auf wissenschaftlichem Niveau betrieben. Und der ist jetzt fast aus Versehen Oberbürgermeister geworden in einer schwarz-grünen Koalition, die sich vorgenommen hatte, mal die SPD in Wuppertal abzulösen. Und da ist er jetzt als Grüner Und jetzt merkt er, was muss ich jetzt eigentlich machen und wie geht das? Und das wird hochspannend und da freue ich mich schon drauf. Aber ich glaube, das ist eine super Sache ist. Wir haben auch andere Formate. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen ein Format mit der Andrea Nahles von der Bundesagentur für Arbeit, die eigentlich über das Fachkräftethema super versiert gesprochen hat. Das ist so ein personaler Forum, HR-Forum, was wir da eingerichtet haben. Und wir merken schon, dass man da Dinge gut diskutieren kann. Es gibt aber auch, sage ich ganz ehrlich, mittlerweile eine Flut von kleineren Formaten. Wir sehen, dass es schwierig ist, auch kleinere Unternehmen zu interessieren für solche Formate, weil das für viele Mittlerorganisationen natürlich immer so eine Methode ist, Fleißpunkte zu sammeln. Da macht man halt eine Veranstaltung. Also man muss es schon von den Themen gut setzen und auch gut durchdenken. Und deswegen freue ich mich auch, um das Kompliment zurückzugeben, dass ich hier bin.
Oliver, zum Abschluss eine Frage, die ich dir, glaube ich, jedes Jahr irgendwie stelle. Was würdest du dir denn momentan von Unternehmen wünschen? So ein Thema, bei dem du sagst, da denken die noch viel zu wenig nach. Da sollten die mal irgendwie aktiver werden und weichen Stellen, Transformationen anstoßen. Was würdest du denn sagen, was ist so das verkannteste Thema oder das am wenigsten beachtete Thema, wo du sagen würdest, da müssten wir viel stärker, viel aktiver werden?
Das ist interessant, dass du mich fragst von Unternehmen und nicht von der Politik. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Unternehmen gerade in Deutschland im Moment, auch in den letzten Jahren, unglaublich schnell auf Veränderungen reagiert haben. Wenn ich die Corona-Pandemie ansehe, wie schnell hat man letztendlich reagiert, wie schnell hat man die entsprechenden Systeme aufgezogen, um irgendwie doch Homeoffice zu ermöglichen, obwohl wir vorher aus einem Land kamen, wo wir noch nicht mal ein Wort dafür hatten. Und das Gleiche galt letztendlich auch, wenn wir uns ansehen, mit den steigenden Energiepreisen, wie schnell haben wir da letztendlich darauf reagiert? Also genauso auch dieser Vorwurf, dass zum Beispiel die Automobilbranche die grüne Transformation verschlafen hat, irgendwo mitnichten. Wenn man sich Patente ansieht, ist es Wahnsinn, was die da auch tun. Ich meine, die haben natürlich andere Überlegungen, warum sie es nicht umsetzen. Ich habe eher so den Eindruck, die Hausaufgaben werden gerade in der Politik ganz massiv nicht gemacht, weil wir so eine Tendenz haben, eben alles von vornherein bis ins kleinste Detail regeln und regulieren zu müssen. Und das mag gut funktionieren in einer stabilen Wirtschaft, wo alles sozusagen immer gleich so vor sich hinläuft. Da kann man sozusagen den Sand aus dem Getriebe nehmen, wenn man alles unglaublich gut durchregelt. Und deswegen geht es uns wahrscheinlich auch so gut. Nur in einer Zeit, wo wir in einer so grundlegenden Transformation leben, wo wir noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht, kann ich nicht mehr alles im Detail regeln. Und das bringt dann den Sand ins Getriebe. Und ich glaube, da müssten wir einfach mal zu dieser Lockerheit kommen und uns nicht damit rühmen, dass wir die Ersten sind, die einen AI-Act haben und ein Energieeffizienzgesetz und was auch immer, sondern es vielleicht einfach mal laufen lassen und uns über Regelungen Gedanken machen, die auf einer viel höheren Ebene sind, wo wir uns Gedanken machen, wie die Haftung aussehen sollte in seinem unsicheren Umfeld, aber darüber hinaus mal die einfach machen lassen.
Ich danke euch sehr. Insofern ist ja der Übergang zur Politik gerade richtig. Wir haben jetzt gleich Vertreter der 3 Ampelparteien hier sitzen. Mal sehen, was die zu erzählen haben. Wir machen wir stellen noch einen Stuhl auf die Bühne, Break. Deshalb bleibt sitzen. Ich danke euch sehr. Vielen Dank und schönen Nachmittag noch hier bei uns.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.